Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin eure persönliche Ernährungserklärerin. Von Beruf bin ich Ernährungstherapeutin. Und heute haben wir ein Thema, zu dem ich relativ viele Fragen gekriegt habe. Euch fallen immer wieder Fragen zu Zucker und Süßungsmitteln ein. Und das Thema dieser Woche ist intelligenter Zucker. Wie schlau sind diese Dinge wirklich? Aber bevor wir uns damit beschäftigen, gibt's mal die Quizfrage der Woche oder die Regalfrage der Woche, wie das die Kategorie heißt. Ich freue mich total. Die Kategorien, die neuen, sind scheinbar bei euch echt gut angekommen. Ich habe ganz viel Rückmeldung gekriegt, dass wir weitermachen sollen. Also unsere Regalfrage der Woche ist, soll ich im Supermarkt lieber frisches oder Tiefkühlgemüse kaufen? Und bevor wir diese Frage beantworten, machen wir jetzt zuerst einmal das Superfood der Woche. Ihr wisst, das Superfood der Woche ist, ich finde, Superfoods sind die alltäglichen Lebensmittel, die wir haben. Und damit wir lernen, warum die so toll sind und nicht immer von uns irgendwas Pulver oder Kapseln andrehen lassen, sondern wertschätzen lernen, was wir eigentlich vor uns haben, haben wir unser Superfood der Woche. Und diesmal ist es die rote Rübe oder rote Beete auch genannt. Rohnen auch teilweise in Ostösterreich. Rote Rüben sind ganz tolle Lebensmittel. Viele von den Dingen, die eigentlich so ein bisschen nichtssagend harmlos ausschauen, haben oft ganz tolle Eigenschaften und haben viel Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Eisen, Vitamin B, also verschiedenste Vitamine aus der Vitamin B-Gruppe. Vitamin C ist auch drin und Folsäure, also die können einiges. Bekannter sind sie vielleicht das ist ein paar Jahre her, dass sie so ein bisschen hipper geworden sind. Und da ging es darum, dass Menschen, die viel körperlich trainieren, haben so rote Beetesaft-Shots getrunken. Und es liegt daran, dass da Nitrat drinnen ist und das kann dazu helfen, den Stickoxid-NO-Gehalt im Blut zu steigern. Jetzt, wenn ihr vielleicht Stickoxid hat mit Nitrit zu tun, vielleicht das gehört habt, das ist eben, wird anders verstoffwechselt wie das Nitrit, das im verarbeiteten Fleisch drin ist, was ja dann abbiegen kann in die krebserregende Seite. In diesem Fall wird dieser Stoff umgewandelt und kann dann eben dazu führen, dass Gefäße in unserem Körper erweitert werden. Es führt zu besserer Durchblutung überall im Körper. Das soll auch scheinbar manchmal was mit Erektion zu tun haben. Aber auf jeden Fall ist es leistungssteigernd, aber es ist auch blutdrucksenkend und hat eben deswegen von dieser Seite her sehr viele nützliche Eigenschaften. Trotzdem ist da auch Oxalsäure drinnen und wenn Menschen empfindlich sind, dann kann das ihre Nieren belasten, aber die wird durch Kochen reduziert. Also wichtig ist, dass man rote Rüben nicht roh genießt, vor allem falls ihr vorhabt, die auszupressen und in Saft zu trinken, würde ich den eher nicht roh trinken, sondern eben die ganze rote Rübe gekocht essen, beziehungsweise ich habe schon gesehen, es gibt milchsauer vergorenen rote Rübensaft. Also ich weiß nicht, ob man den selber machen kann, ich habe es noch nie probiert, aber das gibt es zu kaufen und ich finde, der schmeckt sehr, sehr viel besser als der normale rote Rübensaft, weil wer so wie ich diesen leicht erdigen Geschmack von roten Rüben nicht so gern mag, dem ist damit sehr geholfen, aber wir kommen eh noch gleich zu den Tipps, wie man es besser einsetzen kann, wenn man den Geschmack vielleicht nicht so gern mag. Also es hilft allgemein, sie ist extrem gesund, aber sie hilft vor allem der kardiovaskulären Gesundheit, also dem Herz- und Kreislaufsystem, weil sie eben die rote Rübe helfen kann, den Blutdruck zu senken, die Herzmuskel zu stärken und die Herzkranzgefäße und die Arterien ein bisschen zu reparieren, ist vielleicht ein übertriebener Ausdruck, aber auf jeden Fall wirkt es beschützend. Also, was macht man jetzt, wenn man sagt, man möchte mehr rote Rübe essen, aber mag den Geschmack nicht so gern? Erstens, bei Geschmack ist es immer so, Geschmack ist eine Übungssache. Ja, dazu haben wir eh schon mal was gesagt. Ich kann auch zu Geschmack nochmal eigene Folgen machen. Wir essen das gerne, was wir oft essen. Also nicht, wir essen nicht das oft, was wir gerne essen, das stimmt auch, aber wir essen das gerne, was wir oft essen. Also oft, wenn etwas ungewohnt ist, muss der Körper erst lernen, was es für den Körper bedeutet. Und am Anfang sind wir ein bisschen skeptisch, weil er sagt, werden wir hier vergiftet? Was ist das? Das kennen wir nicht. Und wenn dann der Körper sagt, mit dem Geschmack sind folgende Nährstoffe gekommen, erstens wurden wir nicht vergiftet und zweitens war es recht nützlich, dann lernt er diese Gewöhnung und dann schmeckt es uns. Also Geschmack ist eigentlich ein Lernprozess. Das heißt, es gibt natürlich Dinge, die man wahrscheinlich nie mag. Bei mir gehört Leber dazu. Aber also erstens mal übt rote Rübe, wenn ihr das essen wollt. Und das Zweite ist, oft wird einfach dieser erdige Geschmack einfach besser, wenn man ein bisschen Säure reintut. Also ich mag jetzt ganz gern die Essig eingelegten rote Rübensalate, die haben ein bisschen Säure drinnen, deswegen ist dieser erdige Geschmack weg. Wenn der Saft milchsauer vergoren ist, dann ist ja auch Säure dabei, dann ist dieser erdige Geschmack ganz weg. Wenn ihr sie selber kocht, einfach danach, das kann von Creme Fraiche liefert ein bisschen Säure oder Zitronensaft sein, aber jetzt ist der Geschmack gleich ganz anders. Auch ganz interessant, das sieht man bei uns nicht so oft im Verkauf, aber wenn ihr sie ganz kriegt, also mit dem Grün dran, die Blätter nicht wegwerfen, die kann man wie Mangold oder Spinat verwenden, die sind extrem gut und nützlich und schmecken sehr, sehr gut, einfach auch so wie Mangold oder eben Spinat. Ich würde sie in der Pfanne dünsten, vielleicht mit ein bisschen Zwiebel und Knoblauch und Olivenöl. Das war unser Superfood der Woche. Kommen wir zu unserem Hauptthema, die intelligenten Zucker. Ich muss immer lachen, wenn ich das Wort höre, weil ich kriege Fragen zu, was ist mit intelligentem Zucker? Und dann ist es so, es gibt keine Kategorie intelligente Zucker. Das ist ein reiner Marketingbegriff. Also der Marketingbegriff der Woche ist intelligente Zucker, weil die sind so schlau, die machen ganz, haben ganz tolle Eigenschaften. In Wahrheit ist es einfach so, ich finde, was die Leute damit meinen ist, ist das ein Zucker? Ich kann nicht endlich was Süßes essen, ohne dass es meinen Körper so schädigt wie richtiger Zucker? Oder gibt es vielleicht sogar einen Nutzen davon? Ist es gut, wenn ich endlich Zucker in mein Essen hau? Ja, also es ist immer so wie kann ich endlich noch mehr Süßes essen, vor allem für mein Gehirn? Das Gehirn reagiert ja auf Zucker mit einer Belohnungswirkung. Und das ist ja das, was wir eigentlich versuchen, damit zu erreichen. Und die Frage ist, können wir nebenbei unserem Körper nicht schaden oder können wir nebenbei unserem Körper vielleicht sogar was Gutes tun? Nachdem das keine offizielle Kategorie ist, gibt es da unterschiedliche Meinungen, was da dazugehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt heute mal genau die, nach denen ihr mich gefragt habt. Und es kann sein, dass euch noch andere einfallen, dann schickt mir die, dann machen wir wieder Folgen zu Süßungsmitteln und Zuckerersatzstoffen und dann beantworte ich die gerne der Reihe nach. Also die erste Frage, die ich gekriegt habe, ist die Isomaltulose oder auch Palatinose genannt. Ganz wichtig ist, wir müssen immer vergleichen, wie süß etwas ist. Und unser Vergleichswert ist es die Saccharose, also der weiße Zucker. Ja, weil der weiße Zucker ist weniger süß als reine Fruktose zum Beispiel, aber von das Süßungsgefühl her könnt ihr das wahrscheinlich einschätzen. Und die Palatinose hat nur die halbe Süßungskraft vom Haushaltszucker. Mit anderen Worten, ich bräuchte wahrscheinlich doppelt so viel für die gleiche Süßungskraft. Aber Achtung, Achtung, aufs Gramm hat Palatinose die gleichen Kalorien, nämlich 4 Kalorien pro Gramm. Das heißt, wir haben jetzt mal von dem her überhaupt keinen Vorteil. Und wie das so ist bei Süßungsmittelkalorien, wenn ihr zu viel esst, wird das in Fett umgewandelt, völlig wurscht, wo die herkommen. Das heißt, theoretisch, ich erkläre gerade, es ist so, dass wenn ihr Palatinose esst, das erstens einmal schmeckt es nur halb so süß, aber dann hat es auf die gleiche Menge nur 60% des Blutzuckeranstieges von normalen Zucker. Also ihr habt, im Grunde ist es so, ihr esst jetzt etwas, das die gleichen Kalorien hat, halb so süß ist und dann 60% des Blutzuckeranstieges bringt. Wenn ihr jetzt die gleiche Süßungskraft hättet, hättet ihr doppelt so viel gegessen? Nämlich jetzt 8 Kalorien pro Gramm und dann hättet ihr 120% des Blutzuckeranstieges. Also um die gleiche Süßungskraft zu haben, habt ihr jetzt mehr Blutzuckeranstieg und die doppelten Kalorien. Also wo es hilfreich ist, glaube ich, im Leistungssport, wenn man sagt, wir wollen Sachen zuführen, die längerfristig Energie liefern und eben nicht so schnell umgewandelt werden, eben dieser Peak nicht so kurz nach der Mahlzeit kommen. Und das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Expertin für Leistungssport bin, aber da wird es scheinbar eingesetzt. Für die Normalsterblichen, die eigentlich abnehmen wollen, sehe ich jetzt überhaupt keinen Vorteil, weil ihr habt weniger Süße für gleich viel Kalorien. Also ich glaube, die Palatinose können wir mal abhacken. Eine andere Frage kam, ich habe mir leider die Namen nicht aufgeschrieben, wer das gefragt hat alles, aber ist die sogenannte Galaktose. Galaktose ist die eine Hälfte von der Laktose. Also wenn wir Milchzucker, die Laktose ist ja auch ein Zweifachzucker und besteht zur Hälfte aus Galaktose und die andere Hälfte aus Glukose. Also Glukose ist unser Blutzucker, das ist im Traubenzucker drin ist und die andere Hälfte ist die Galaktose. Der weiße Zucker, der normalerweise wäre Glukose und Fructose und statt der Fructose haben wir jetzt diese Galaktose drinnen. Ja? Mit anderen Worten, in Milchprodukten kommt die Galaktose von Natur aus relativ viel vor. Aber trotzdem ist es so, dass jemand, der laktoseintolerant ist, der kann ja die Laktose nicht aufspalten. Also es ist nicht so, dass diejenigen ein Problem haben mit der Galaktose, sondern die Galaktose ist so fest verbunden mit der Glucose. Also diese Laktose können sie einfach nicht auseinanderbrechen und deswegen können sie es nicht verdauen. Und das macht das Problem. Aufgespalten in Galaktose und Glucose macht es auch für diese Leute kein Problem mehr. Auch hier wieder, das ist ein Zucker und macht keinen Unterschied von den Kalorien, hat 4 Kalorien pro Gramm. Aber jetzt hat es doch, die Galaktose hat ein paar andere Funktionen im Körper. Also erstens einmal kann der Körper es als Zucker verwenden und das macht er, indem er die meiste Galaktose, wenn er sie isst, wird in die Leber aufgenommen und die Leber kann sie jetzt dort in Glucose umwandeln. Also das heißt, deswegen dauert es, es ist nicht so blutzuckersteigend, weil die Leber das sich erst einmal schnappt aus dem Blut, nachdem es verdaut wurde. Und jetzt erst einmal relativ mühsam umwandeln muss in Glucose. Ab da ist es überhaupt kein Unterschied mehr zum normalen Zucker. Und deswegen hat das Zeug auch 4 Kalorien. Die Leber hat ja einen kleinen Glykogenspeicher, also einen kleinen Zuckerspeicher für verschiedene Schwankungen tagsüber gespeichert, dass es immer wieder ins Blut entlassen kann, damit der Körper versorgt werden kann mit Glucose, wenn er das braucht. Und wenn er das jetzt in kleinen Mengen isst, dann wird das meiste davon einfach mal in der Leber gespeichert, aber als Glucose. Aber, und das ist das, wo die Galaktose, finde ich, ganz interessant wird, und das ist, dass wenn das mehr ist, als die Leber gerade braucht, dann ist es so, dass auch andere Zellen daraus Glucose machen können. Und wo das ganz spannend ist, ist im Gehirn, weil unsere Gehirnzellen können auch insulinresistent werden. Und die Galaktose hat jetzt den Vorteil, dass die aufgenommen werden kann in die Zelle mit einem anderen Transporter. Die braucht kein Insulin, um in eine Zelle aufgenommen zu werden, die gerade Glucose braucht. Das heißt, in Bewegung ist es ja so, dass wenn wir in Bewegung sind und die Muskeln brauchen Glucose, brauchen sie auch kein Insulin, holen sie einfach die Glucose aus dem Blut. Und diese Galaktose kann von den Gehirnzellen eben auch so aufgenommen werden und dann wandeln die das in Glucose um. Und der Vorteil davon ist, dass auch das Gehirn insulinresistent werden kann. Also das heißt, gerade eben Demenz, da bin ich keine Expertin, aber auch da sollen diese Prozesse damit zusammenhängen, bei gewissen Arten von Demenz, dass die Gehirnzellen quasi verhungern, weil die nicht mehr die Glucose richtig aufnehmen können und deswegen dann unterversorgt sind. Und das kann man eben mit dieser Galaktose ein bisschen umgehen scheinbar, weil dann eben die Galaktose kann in die Zelle rein, weil es eben nicht Insulin braucht und die Insulinresistenz hier keine Rolle spielt und dann macht da drinnen die Zelle daraus Glucose und hat wieder ihren Nährstoff. Das ist ziemlich irrelevant für Menschen, die keine Insulinresistenz des Gehirns haben, vermute ich mal. Aber dafür wird es dann, deswegen wird es, glaube ich, manchmal als Gehirnnahrung gehypt. Aber das ist eben, Glucose würde genau gleich funktionieren. Für Menschen, die nicht insulinresistent sind. Aber wo es auch ganz, die Galaktose ist eben nicht nur ein Zucker, der Energie liefert, sondern es ist auch ein Baumaterial. Und zwar hilft es der Ausgangsstoff für gewisse Entgiftungsprozesse im Gehirn, weil das Gehirn muss sich auch immer regelmäßig entgiften, das funktioniert auch und dafür braucht man Galaktose. Dann ist es die Nervenschicht. Unsere Nerven haben so wie Isolierung, man muss sich vorstellen, Nerven sind so ein bisschen wie Stromkabel und die haben eine Isolationsschicht rundherum. Ja, das ist Myelin oder auch am Ende gibt es eine Myelinscheide und diese Schutzschicht, dafür braucht man Galaktose, um diese Schutzschicht zu bauen. Und es ist auch der Ausgangsstoff für GABA. Und GABA ist einer unserer wichtigsten beruhigenden Neurotransmitter, also Gehirnbotenstoffe, die das Gehirn beruhigen. Und deswegen hat es sehr viele verschiedene Funktionen. Und was es für mich bedeutet, ist nicht, kauft euch Galaktose kiloweise und haut sie über euer Müsli, sondern das heißt für mich, esst mehr Milchprodukte. Vor allem, wenn ihr es gut vertragt, also wenn ihr die Laktose gut vertragt, weil in der Laktose die Hälfte davon ist Galaktose. Und es mag auch einer der Gründe sein, warum Milchprodukte einfach immer wieder so zeigen, dass sie wirklich gute Eigenschaften haben, die nicht ganz vergleichbar sind eben mit anderen tierischen, also dass gerade auch das Fett keine so große Rolle spielt und es einfach sehr viele positive Eigenschaften hat. Und deswegen ist meine Lösung hier, esst mehr Milchprodukte. Aber wenn ihr zum Beispiel Laktose nicht vertragt oder aus irgendeinem Grund keine Milchprodukte esst, kann das schon ganz günstig sein, sich vielleicht Galaktose zuzuführen. Hier haben wir wieder das Problem. Es ist nur 30-40%, also nur ein Drittel so süß wie weißer Zucker. Und das heißt, ihr müsst jetzt dreimal so viel reinhauen, damit es gleich süß ist. Aber wir haben ja gesagt, es hat gleich viele Kalorien pro Gramm. Und jetzt habt ihr plötzlich die dreifache Menge gegessen. Und was dann schon passiert, wenn eben ihr mehr esst, als die Leber und das Gehirn jetzt gerade brauchen, dann wird der Rest eben von der Leber in Glucose umgewandelt, ins Blut geschickt, weil die hat ihren Speicher jetzt voll. Und wenn der Körper aber keinen Zucker braucht, dann passiert genau das Gleiche wie bei normalem Blutzucker. Es wird mit Insulin ausgeschüttet, es wird in die Zellen aufgenommen und der Überschuss wird in Fett umgewandelt. Also das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie gratis, quasi gratis Kalorien sind, die wir eh brauchen, weil wir unser Gehirn füttern, sondern ihr esst eigentlich wieder einfach Kohlenhydrate, ihr esst Zucker, aber nachdem es weniger Süßkraft hat, ist die Gefahr größer, dass ihr mehr davon esst, als ihr wirklich braucht. Und dann vielleicht auch über dieses Limit drüber geht, das eben die Leber gerade als Speicher braucht. Und deswegen bin ich wieder hier ein Fan von natürlichen Lebensmitteln. Und die natürlichen Lebensmittel sind eben, esst mehr Milchprodukte. Es ist auch so, dass die Galaktose jetzt keinen so starken blutdruckerhöhenden Effekt hat, als zum Beispiel normaler Zucker es hätte. Aber ja, die Frage ist, wenn ihr dann doppelt so viel und dreimal so viel essen müsst, dann ist es, das zählt ja nur aufs gleiche Gewicht, dann ist es wahrscheinlich wieder, gleicht sich das wieder alles aus. Für mich heißt, also die Galaktose, da sehe ich jetzt keinen besonderen Zweck, die extra zuzuführen, aber es ist ein weiteres Argument, warum Milchprodukte gut und gesund für uns sind. Kommen wir zum nächsten, die Tagatose. Ganz ehrlich, ich glaube, bis ihr angefangen habt, mir Fragen zu schicken, habe ich von der auch noch nie gehört gehabt. Also das ist keine sehr häufige, die kam in meiner Ausbildung auch nicht vor. Kommt aber in der Natur vor, ist ein sehr selten vorkommender Einfachzucker, also wie Glucose, Fructose, Galaktose, ist die Tagatose auch so ein Einfachzucker. Der Körper muss es also nicht verdauen und kommt in der Natur vor in sehr, sehr kleinen Mengen in Milchprodukten und in Obst und Gemüse, Obst und Getreide auch, aber wie gesagt, sehr wenig. Und das, was ganz spannend ist an der Tagatose, ist, die Süßkraft ist 92% von Saccharose. Also das ist fast gleich süß wie eben der normalerweise Zucker. Aber, und das ist jetzt das Spannende, ist, sie wird ganz schlecht resorbiert. Das heißt, ihr esst es, es schmeckt süß. Dann geht es in den maximal 20% werden überhaupt resorbiert. Und deswegen, weil wir so wenig aufnehmen, zählen auch die Kalorien, die da drinnen sind, quasi für uns nicht. Deswegen hat es noch so ungefähr, ich glaube, 1,5 Kalorien, habe ich mir aufgeschrieben, auf 4 Gramm. Und der Rest geht in den Dickdarm. Und jetzt ist es ja so, dass wir sagen, wenn Zucker im Dickdarm ankommt, was macht das Mikrobiom? Füttert das die bösen Bakterien oder nicht? Und das ist auch spannend. Die Tagatose füttert gezielt die guten Bakterien, also vor allem Lactobacillen und Bifidobakterien. Und die machen daraus dann kurzkettige Fettsäuren. Das sind die ganz wichtigen Fettsäuren im Darm, die helfen, unsere Darmwand zu ernähren, die sehr gut für uns sind. Das heißt, die Tagatose hat fast die gleiche Süße wie Zucker, wird nicht gut von uns aufgenommen, aber richtet trotzdem im Mikrobiom keinen Schaden an, sondern füttert es eigentlich. Also ich fand die ganz spannend, weil man dachte, eigentlich hat die ganz gute Wirkungen. Man muss aufpassen, wenn man anfängt, sein Mikrobiom stark mit etwas Neuem zu füttern, dann feiern die eine Party und das ist meistens in dem Fall auch mit Gasen in Verbindung. Das heißt, am Anfang kann es zu relativ starken Blähungen führen. Da gewöhnt sich der Darm dran, weil mehr Bakterien das einfach das besser dann verstoffwechselt wird. Es wird weniger, aber das eins der Nebenwirkungen von der Tagatose können eben Blähungen sein. Ich weiß nicht, ob der Yacon-Sirup offiziell oder marketingmäßig zu den intelligenten Süßstoffen oder Zuckern zählt. Ich habe eine Frage bekommen, deswegen habe ich gedacht, nehme ich ihn heute mit rein. Das ist ein Süßstoff, der wird gewonnen aus der Yacon-Wurzel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas aus Südamerika, Amerika. Und wofür der Sirup bekannt ist, dass er sehr viel Oligofructose oder FOS, also Fructooligosaccharide, enthält. Und FOS, aber auch Inulin, sind eben Ballaststoffe. Ja, und 30-50% von diesem Sirup sind FOS oder eben Inulin. Und das sind Ballaststoffe. Und Ballaststoffe ist was Gutes, füttert unsere Darmbakterien. Und das ist grundsätzlich mal was sehr Nützliches und das ist das, was dann meistens am Anfang zu relativen Blähungen führt. Aber das kann sehr schnell verstoffwechselt werden von diesen Bakterien. Und wenn jetzt jemand scheinbar schon zu einem Ungleichgewicht im Dünndarm neigt, weil die meisten Bakterien sind ja im Dickdarm und dort wollen wir sie vor allem füttern, aber ein kleiner Teil ist auch am Dünndarm. Und gerade am Ende vom Dünndarm, zwischen Dünndarm und Dickdarm, kann es sein, dass eben der fehlbesiedelt ist, sagt man. Das nennt man SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und scheinbar, wenn man dazu neigt, dann können größere Mengen von FOS und Inulin dazu führen, dass das verstärkt wird, weil diese Bakterien das eben sehr stark verstoffwechseln und dass dann die Bakterien dort wachsen anfangen. Also das ist eine Sache und wie gesagt, Blähungen sind da meistens ein Problem. Aber das wäre das Gute, was man zum Jakonsirup sagen kann. Der Rest, also wir sind bei, wir haben gesagt, 30-50% und dann noch einmal ungefähr 30-40% ist dann eben Zucker und der Rest ist Wasser. Und der Rest ist Saccharose, also der normale weiße Zucker, dann eine ganz kleine Menge an Glucose und dann ein bisschen mehr Fructose. Und wir haben uns das extra ausgerechnet, welches Verhältnis das hat. Und der restliche Zucker, der da drinnen ist, hat das Verhältnis, also ist viel mehr Fructose drinnen als Glucose. Und zwar in einem Verhältnis, das mehr ist als in High Fructose Corn Syrup. Also da gibt es diesen Mais-Sirup, der so viel Fructose enthält und wo eben viele sagen, das ist einer der problematischen Süßungsmittel, die eben in so Sachen wie Cola und so drinnen sind. Und es soll angeblich eben zu Übergewicht stark beitragen. Das ist ein bisschen umstritten, aber Fructose ist auf jeden Fall, führt zu Fettleber. Also das macht das Bauchfett, kann so Insulinresistenz da beitragen. Also viel Fructose isoliert ist sicher keine Wahnsinnsidee. Und das heißt, der Zuckeranteil neben den Ballaststoffen, der im Jakonsirup drinnen ist, der ist eigentlich nicht ideal. Der ist ein bisschen sehr fruktoselastig. Hat um ein Drittel weniger Kalorien, also auch nicht kalorienfrei, und hat dann 80% der Süßkraft. Also ein Drittel weniger wäre wahrscheinlich um die 70%. Also er ist ein bisschen süßer, als er Kalorien liefert. Aber wie gesagt, und man kann ein bisschen was zu den Ballaststoffen, was Positives sagen. Aber der Rest ist sehr fruktoselastig. Also ich bin kein wahnsinniger Fan. 80-20, hin und wieder darf man alles. Aber das ist nicht, dass du sagst, ja, bitte mehr Jakonsirup in deinem Leben. Ja? Oder dass er wesentlich besser wäre als normaler Zucker. Weil, wie gesagt, wir haben sehr viel Fructose drinnen. Also ich glaube, ich würde weniger verwenden und einfach normalen Zucker verwenden. Also vor diesen, unter Anführungszeichen, wer mich jetzt nicht sieht, sondern nur hört, intelligenten Zuckern, wie schlau sind die von denen, die wir heute besprochen haben? Finde ich, klingt die Tagatose ganz interessant. Ich habe sie noch nie gesehen, wo man die kaufen kann, aber vielleicht gibt's das. Weil die eben relativ viel süß liefert, ohne die Kalorien dazu und das Mikrobiom füttert. Wobei, erfahrungsgemäß kann ich euch sagen, und wir werden ein bisschen später noch dazu kommen, wenn das süß schmeckt und dann kommt aber keine Kohlenhydrate, beginnt sich euer Geschmackssinn ein bisschen zu entkoppeln vom Geschmackssignal mit der Sättigung. Das ist einfach so, dass der Körper sagt, ah, das war die Menge an Süß, die jetzt kommt. Und dann sagt er, hier sind aber keine Kohlenhydrate gekommen. Und dann ist es schwierig, das Sättigungssignal, das ist eher ein Erfahrungswert als ein Studienwert, beginnt sich das ein bisschen zu entkoppeln und dann tun sich die Menschen sehr viel schwerer. Ich habe noch gleich eine Frage, die mir jemand geschickt hat, die ein bisschen zu dem Thema passt. Und da sieht man, wie das passieren kann. Deswegen, ich kenne keine einzige Langzeitstudie oder irgendeinen Effekt von Tagatose. Dafür wird das Zeug viel zu wenig eingesetzt. Also es klingt spannend, aber es wäre jetzt für mich nicht die Ausrede, dass ich sage, ab jetzt süße ich alles damit und hau das überall rein und es ist grenzenlos unbedenklich. Jakon, viel Fructose, also auch die Oligofructose und das Inulin, wie gesagt, ja, füttert Darmbakterien, aber vielleicht schon im Dünndarm an der falschen Stelle. Galaktose klingt super, esst mehr Milchprodukte. Ich sehe überhaupt kein Argument dafür, dass ich das jetzt löffelweise über irgendwas drüber schütte. Und die Palatinose, das war das Erste, wenn ihr euch erinnert, die hat keinen besonderen Zweck für uns, also außer ihr seid Spitzensportler und eure Expertinnen sagen, das ist eine gute Idee, hat die gleichen Kalorien bei weniger Süßkraft und sonst keinen besonderen Effekt im Körper. Also verzögerte Blutzuckeranstieg, aber nachdem ihr doppelt so viel oder dreimal so viel braucht, damit ihr die gleiche Süßkraft habt, kommt dann aufs Gleiche raus. Dann, ich habe mir gedacht, die Fragen, die ich jetzt gerade so Süßungsmitteln gekriegt habe, packe ich hier mit rein. Und das ist eine Frage von der Manuela, die wollte wissen, sie sagt, sie nimmt Reissirup, wenn ich mich richtig erinnere, deswegen, weil sie Fructose nicht verträgt. Und sie sagt, das verträgt sie gut. Und wollte sie wissen, ist der gleich schlecht wie der Agavendicksaft, von dem ich ja gesagt habe, dass so viel Fructose drinnen ist. Und wenn viel Fructose im Reissirup wäre, würdest du es ja nicht vertragen, weil du keine Fructose verträgst. Und das ist schon die Antwort. Im Reissirup ist keine Fructose. Das ist fast reine Glucose. Das macht es zum ganz normalen Zucker. Also es macht es nicht besser oder schlechter als Zucker. Es ist einfach nur Zucker. Aber einer, den du verträgst, also wenn du den normalen Haushaltszucker oder irgendwas mit Fructose drin nicht verträgst, ist es eine Alternative. Und wie immer gilt bei Zucker 80-20. Hin und wieder darf man alles. Und jetzt habe ich etwas, was eigentlich mit diesen Zuckersachen nicht zu tun hat, sondern mit künstlichen Süßstoffen oder kalorienfreien Zuckersatzstoffen. und zwar von der Evelyn. Und ich möchte euch ein bisschen was vorlesen. Ich habe die Folge mit Süßstoffen angehört. Habt ein bisschen einen Schreck bekommen, weil ich gedacht habe, ich bin gescheit und ersetze die Süße gegen Erythrit. So wie statt Cola trinke ich Cola Zero ohne Zucker und ohne Koffein. Das mache ich schon einige Jahre so. Der Hintergrund ist, auch wenn ich eine Superernährung zu Hause vorgelebt bekommen habe, trinke ich seit meinem 10. Lebensjahr Cola. Was ich sagen will, ich bin total süchtig nach Süßem, besonders nach süßen Getränken und tue mir schwer, dort nicht mehr hinzugreifen. Ich habe schon oft eine Programme gemacht, egal welche, sie folgt mir schon seit 2006, konnte aber nie dranbleiben, weil, und ich glaube, ich weiß es auch warum, ich immer auf den Ersatzgetränke mit Süßstoffen zurückgreife. Ich trinke jeden Tag einen Kaffee mit zuckerfreiem Vanillesirup, ohne dem würde mir der Kaffee ja gar nicht schmecken. Und durch den Kaffee hasse ich es zu frühstücken, weil ich nach dem Kaffee nichts mehr runterbekomme. Aber mittlerweile ist es zur Gewohnheit geworden. Porridge bekomme ich ohne diesen Sirup auch nicht mehr runter. Fazit, ich nehme nicht ab, beziehungsweise bin ich nicht übergewichtig, sondern meine Haut sieht wirklich nicht schön aus. Ich glaube, dass ich Sachen esse oder trinke, die mir gar nicht schmecken und durch die Süßstoffe mein Geschmackssinn sich so verändert hat und gestört ist, dass viele Sachen dadurch langweilig geworden sind, eben wie ich es in dieser Folge beschrieben habe. Also ich möchte das ein bisschen durchgehen. Das ist das, was ich vorher ein bisschen angesprochen habe, wie sich dann der Geschmack von der Sättigung entkoppelt. Aber hier kommt noch was anderes dazu. Also, sie glaubt, dass sie wegen diesen Süßstoffen deswegen vielleicht nicht abnimmt. Das glaube ich nicht. Ja, sondern gibt es Studien, die zeigen, dass eben, ja, übergewichtige Menschen essen mehr Süßstoffe, aber sie essen mehr Süßstoffe, weil sie versuchen abzunehmen. Aber wenn man vom gleichen Ausgangspunkt ausgeht und dann sagt man, essen die Leute Zucker oder Süßstoffe, dann hilft es den Menschen, die Süßstoffe nehmen, statt Zucker abzunehmen, ihr Gewicht zu halten, gesünder zu sein. Also ja, man kann, ihr wisst, wir haben schon einiges auch Negatives über Süßstoffe gesagt, aber die Hauptfrage bei solchen Dingen ist für mich immer, was ersetzt es denn? Also hast du die perfekte Ernährung, ohne dass du jemals Zucker isst, und das vergleichen wir mit jemandem, der die genau gleiche Ernährung hat und dann viele, viele Süßstoffe isst. Und da ist die Frage, schadet er sich damit? Meiner jetzigen Einschätzung nach vielleicht sehr minimal. Aber er wird jetzt nicht deswegen krank oder sehr übergewichtig werden, wenn der Rest der Ernährung stimmt. Aber wenn wir jetzt haben die nicht so gute Ernährung, jetzt versuchen wir Menschen, die einfach was Süßes brauchen, sagen, dann ist es dann nicht gescheiter, wenn ich dann die Süßstoffe esse? Absolut ist es dann gescheiter, wenn du die Süßstoffe isst, weil du dir die Kalorien damit ersparst. Aber, und das ist das, was hier so ein bisschen rauskommt, dieser Geschmack, dieses Verlangen nach diesem süßen Geschmack wird immer stärker. Und das sind ja, das war eine Marke, die sie genannt hat, ich nenne es jetzt einmal Vanillesirup, kalorienfreier Vanillesirup. Da sind ja Aromen drin, das ist ja hyperschmackhaft, das ist ja so designt, dass es extrem gut schmeckt. Das ist auch toll, das ist total berechtigt. Aber jetzt ist es so, dass es so ein viel intensiveres Geschmackserlebnis ist, als es eben ein Müsli mit Früchten und Naturjoghurt ist. Das kann nie an dieses extrem designte, entworfene, hyperschmackhafte Sirup-Dings herankommen. Niemals. Ja? Und jetzt hat sie es in jedem Kaffee drin. Und wenn sie es im Kaffee, das ist das Erste, was sie in der Früh trinkt, weil ohne das schmeckt ihr der Kaffee nicht, dann ist es so überwältigend, dieses Geschmackserlebnis, dass sie danach das Frühstück nicht mehr runterbringt, weil dieser Haferbrei, den sie sich da vorgenommen hat, nach nichts mehr schmeckt. Und deswegen haut sie dann da auch diesen Sirup rein. Und jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt schmeckt alles gleich. Der Körper kriegt einen Vanillesüßgeschmack und manchmal kommt Kaffee. Und dann kommt Vanillesüßgeschmack und manchmal kommt Haferbrei. Und alles schmeckt gleich und die normale Ernährung schmeckt nach nichts mehr. Und das habe ich gemeint mit, das hat meine, einfach über die Jahre höre ich das immer wieder, dass sich das ein bisschen zu entkoppeln beginnt, dein Geschmackssinn und deine Sättigung. Und vor allem, naturbelassene Lebensmittel schmecken immer schlechter und langweiliger. Und du brauchst immer mehr Aromen und immer mehr Geschmack und immer mehr hyperschmackhaft und immer mehr Salz und mehr Süßungsmittel. Und das wird zum Problem. Also ich glaube, Evelyn, dass nicht das Problem ist, dass du Süßungsmittel hast, sondern dass du alles damit übertünchst. Und wenn ich dann sage, bitte iss Putenbrust, Brokkoli und braunen Reis, dir das einfach nicht mehr schmeckt, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, Geschmack ist Gewohnheit. Und deine Gewohnheit ist hochpotentes Vanillesirup, Aromen, Explosion in deinem Mund. Und jetzt glaube ich, also das ist eben so mein Zwiespalt. Das ist immer die Frage ist, was ersetzt das Süßungsmittel und Wenn wir aber anfangen zu sagen, naja, das Naturjoghurt mit Erdbeeren schmeckt nach nichts, deswegen haben wir da jetzt Süßungsmittel rein, weil die Sascha gesagt hat, es ist eh wurscht, dann fangen wir an, dass wir nicht an den Geschmack von ungezuckerten Erdbeeren und Naturjoghurt gewohnt sind. Und dann schmeckt uns das irgendwann nicht mehr. Und die können uns schlechte Qualität andrehen. Die können uns Erdbeeren andrehen, die nach nichts schmecken. Ich sage immer, die Erdbeeren schauen schön aus und schmecken alle nach Gurke, nämlich nach nichts. Und das kaufen die Leute, weil sie gar nicht mehr wissen, wie gute Erdbeeren schmecken. Oder sie kaufen eben aromatisiertes Erdbeerjoghurt, wo zusätzlich zu ein bisschen Erdbeeren halt auch ordentlich Aroma drin ist, damit es ordentlich schmeckt. Und das machen wir auch mit den Kindern. Und den Kindern schmeckt das aromatisierte Zeug besser als das Natur. Ja, no, na. Das ist dafür entworfen, das ist hyperschmackhaft, das ist, schmeckt einfach viel, viel, viel intensiver. Und deswegen finde ich, es wäre schon hilfreich, die normalen, unter Anführungszeichen, Mahlzeiten, deine Hauptmahlzeiten, frei zu halten von diesem Aromensüßungsmittelzeug. Und zwar komplett. Auch der Kaffee, wenn ihr dir ohne dieses Vanillesirupzeug nicht schmeckt, meine Lösung wäre, trink keinen Kaffee. Ja? Trink ihn vor allem nicht als erstes. Erlaub dir deinen Kaffee, genieße ihn, der ist nicht schädlich. Es geht nicht darum, dass der schädlich ist. Es geht mir darum, dass er dir deine andere Mahlzeit so vergällt, dass du sie kaum mehr runterbringst. Und vielleicht auch dein Sättigungsgefühl dann nicht, du merkst den Punkt nicht, wo du eigentlich satt gewesen wärst. Und deswegen glaube ich, dass das nicht, du bist nicht deswegen zu dick, weil du Süßstoffe isst, wenn du das isst. Sie sagt nicht wirklich, sie sagt, sie ist nicht wirklich übergewichtig, aber irgendwie Gesundheit nicht ganz oder so. Also ich glaube, das Ernährungsproblem ist nicht, dass du Süßungsmittel isst, sondern dass du kein Gefühl dafür hast, wann du eigentlich satt bist und was wie eine gute Mahlzeit schmeckt, die dir richtig schmeckt und dich angenehm satt macht. Und deswegen würde ich jetzt in dem Fall trotzdem sagen, versuch das mal getrennt davon zu machen. Ein bisschen wie ein 80-20-Moment. Du machst deine normalen Mahlzeiten und vielleicht nicht von jetzt auf gleich und nicht gleich 100%, weil es ist recht hart, ja, sondern so nach und nach sagst, okay, ich darf den Kaffee trinken, aber erst, wenn ich 4 Bissen von meinem Käsebrotmüsli, was immer gegessen habe. Und dann zögere das raus oder sagst, der Kaffee mit dem Sirup, entweder kann ich ein bisschen Sirup auch reduzieren, aber das gönne ich mir am späten Vormittag, am frühen Nachmittag, wann immer du den trinken möchtest, aber getrennt von den Mahlzeiten, die mich satt machen sollen. Und das ist eben das, für mich ist eben die Frage von Süßungsmitteln und Zuckersatzstoffen nie so wirklich, wie schädlich ist er? Weil wir müssen es immer mit dem vergleichen, was ersetzt. Und wir wissen, dass Zucker viele, viele, viele negative Eigenschaften mit sich bringt. Und den einzigen Zucker, den wir jetzt entdeckt haben, der eventuell potenziell zeigen könnte, dass er vielleicht nicht ganz so schlimm ist, ist die Tagadose. Wobei ich einfach sage, von dem wissen wir noch zu wenig. Da werden wir schon noch drauf kommen, ob der auch irgendwelche Sachen macht, die wir nicht so ideal finden. Aber ich bin dafür, dass ihr lernt, Lebensmittel zu schmecken. Und dazu gehört, dass eben die Sachen schmecken ja gut, aber nicht, wenn man nur ganz extrem aromatisiertes, extrem süße Sachen gewohnt ist. Dann schmeckt das, ich gebe es zu, dann schmeckt das nach nichts. Ich verstehe das, dass es nach nichts schmeckt. Und das muss man jetzt üben. Und deswegen versucht das zu entkoppeln. Und dann, wenn ihr sagt, Mensch, ich weiß nicht, ich habe Lust auf was Süßes, aber eigentlich wollte ich nichts Süßes essen. Ja, dann ist die bessere Wahl, sicher irgendwas mit Süßstoffen zu essen. Ganz sicher. Aber nicht, wenn es bei jeder Mahlzeit immer überall drauf ist. Ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen besser erklären können. Falls ihr noch intelligente oder andere oder dümmere Zuckerersatzstoffe für mich habt, die ihr wissen wollt, schickt uns gerne rüber, dann beantworten wir das auch noch. Wir kommen zurück zu unserer Frage der Woche und die war, soll ich im Supermarkt lieber frisches oder Tiefkühlgemüse kaufen? Und bei vielen weiß ich, kommt das spontan, naja, frisch ist viel besser. Und es ist jetzt so, dass überraschenderweise vielleicht für viele oft gar keine großen Unterschiede sind von den Nährstoffen zwischen frisch und tiefgekühlt. Und ihr dürft auch eines nicht vergessen, bis das Zeug bei euch im Supermarkt ist, ist es schon eine Zeit lang unterwegs gewesen. Und oft bei Dingen, die nachreifen müssen, musste das nicht ganz reif geerntet werden, damit es dann eben nicht schon hinüber ist, wenn es bei euch ist, sondern dann genau den richtigen Reifegrad hat. Aber das heißt, es wurde ein bisschen unreif geerntet und hatte nicht die Zeit, so wirklich die Nährstoffe noch alle so richtig zu entwickeln. Während Tiefkühlgemüse am perfekten Punkt der Reife geerntet wird und oft bei den Firmen, also gerade so diesen hochwertigeren Marken, dauert es weniger als 90 Minuten oft zwischen Ernte und schockgefrostet. Verarbeitet. Und da bleiben extrem viele Nährstoffe enthalten. Und das Problem ist nicht, dass frisches und Tiefkühlgemüse irgendwie unterschiedliche Nährstoffe hätte, sondern dass, wenn ihr es dann kauft und dann lasst es zu Hause herumliegen, vielleicht bei Zimmertemperatur, aber auch im Kühlschrank, verliert es immer mehr Nährstoffe. Und dazu kommt, jetzt in der jetzigen Jahreszeit, kommt das Zeug ja von weit her bei uns. Das heißt, es hat lange Transportwege hinter sich. Und deswegen ist es so, dass gerade in diesen Winter- und Frühjahrmonaten dann, bevor dann bei uns frisches Obst und Gemüse geerntet werden kann, das Tiefkühlgemüse oft wesentlich mehr Nährstoffe enthält. Manche Sachen sind ein bisschen niedriger, andere Sachen sind ein bisschen höher. Aber vor allem die Lagerung zu Hause, wenn ihr es lange dann herumliegen habt, dann sinken die Nährstoffe relativ rapide und dann ist Tiefkühlgemüse auf jeden Fall die bessere Wahl. Also wenn ihr das jetzt nicht im Winter hört, wenn ich das aufnehme, sondern irgendwann im Sommer und es gibt frisches Gemüse aus regional, saisonal, dann ist es wahrscheinlich besser. Aber sonst ist es mindestens gleich gut oder sogar besser, wenn ihr Tiefkühlgemüse kauft. Ja, was ich dann noch dazu sagen möchte, ist ein bisschen als ist jetzt kein Tipp, aber Gemüsesorten haben unterschiedliche Nährstoffe und Nährstoffverfügbarkeit, je nachdem, in welchem Zustand sie sind. Also wenn ich etwas roh esse, ist von einem vielleicht von Vitamin C und so mehr erhalten, weil das durch Hitze und Licht und Sauerstoff zerstört wird. Aber andere Sachen sind vielleicht nicht so wie Carotinoide und solche Sachen sind nicht so bioverfügbar, wie sie wären, wenn man es gekocht, leicht gegart isst und dann vielleicht noch ein bisschen Fett dazu isst. Aber das heißt, es gibt unterschiedliche Nährstoffe, die je nachdem, wie wir sie zubereitet haben, verfügbar sind. Und deswegen ist es immer gut, die meisten Gemüse, also viele Gemüsesorten in verschiedenen Zuständen zu essen. Also roh oder leicht gegart oder gekocht oder eben langsam geschmort. Was nie besser ist, ist frittiert. Leider. Auch der Airfryer macht das Gemüse jetzt nicht nährstoffreicher unbedingt, auch wenn er weniger Fett braucht als bei der Fritteuse. Also das ist leider nicht die beste Zubereitungsart, auch wenn das am besten schmeckt für die meisten. Aber eben denkt dran, dass ihr vielleicht eben unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Zuständen esst. Wobei unsere Superfutterwoche war die rote Rübe, die bitte nicht roh essen wegen der Oxalsäure. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, das waren jetzt wieder ein paar verschiedene Themen dabei, die euch gefallen haben. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Meinungen habt, sagt mir, wie es euch gefallen hat, ob ihr Fragen habt, gerne auf Spotify, auf YouTube als Kommentar. Die lese ich mir durch, manchmal nur erst spät relativ. Aber ich garantiere, ich lese mir alle durch und ihr kriegt ganz kurzes ein Herzchen, ein Like oder eine Antwort darauf. Oder schickt sie mir an podcast@faustformel.com, wie die Faust und die Formel.com. Es landet auch alles direkt bei mir und dann nehme ich es auf meine Liste für zukünftige Folgen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Baba!